Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Schon letztes Jahr, als sich der Mauerfall zum 30. Mal jährte, wurde deutlich, dass das Zusammenwachsen von Ost und West eine Baustelle ist. Von der Euphorie der ersten Wochen war jedenfalls schon nach spätestens anderthalb Jahren nicht mehr viel zu spüren, als zum Beispiel im Mai 1991 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl in Halle mit Eiern beworfen wurde. Arbeitslosigkeit, enttäuschte Erwartungen, das Vorgehen der Treuhand, das alles schaffte kein Vertrauen in ein gleichberechtigtes Zusammenleben, auch nicht eine Politik und Wirtschaft, in der wichtige Posten mit Personal aus dem Westen besetzt wurden. Vor allem aber gingen vertraute Lebenswelten verloren. Die britische Historikerin Mary Fulbrook sagte dazu im Deutschlandfunk:
Viele Bürger und Bürgerinnen der nun sogenannten fünf neuen Länder wussten gar nicht mehr, wie sie ihre früheren Lebensläufe bewerten sollten. Manche fühlten sich ihrer eigenen Vergangenheit beraubt. Ist diese Behauptung des ganz normalen Lebens nur als Ostalgie in einer Zeit rapider zunehmender Arbeitslosigkeit, als Ausdruck von Unsicherheit, Angst um die Zukunft oder sogar Minderwertigkeitsgefühlen abzuwerten? Oder ist vielleicht noch etwas dabei, was man eventuell näher untersuchen sollte?
Die Ausstellung Umbruch Ost – Lebenswelten im Wandel untersucht, wie der Alltag nach den verlorenen Lebenswelten ausgesehen hat. Der Historiker Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin, hat diese Ausstellung konzipiert, die aus 20 Tafeln im Posterformat besteht, die sich mit dem Alltag der deutschen Einheit seit 1990 beschäftigen. Ich habe Stefan Wolle gefragt, wie rasant sich eigentlich das Leben geändert hat seit 1990.
Der Wandel war sehr rasant. Das begann ja im Grunde am 1. Juli 1990 mit dem neuen Geld. Also die Einheit wurde hergestellt auf wirtschaftlichem, sozialen und rechtlichem Gebiet. Und das war eben eigentlich schon der große Bruch, der alle diese Probleme schon mit sich brachte, diese Probleme ökonomischer Art, die waren damals alle abzusehen.
Aber um nochmal auch auf den Titel der Ausstellung zurückzukommen, Umbruch Ost. Also zum einen macht das ja klar, dass es den Umbruch vielleicht doch viel mehr in den neuen Bundesländern gegeben hat und auf der anderen Seite, dass es ihn eben gegeben hat. Also wie stark war denn dieser Umbruch jetzt so mit dem Rückblick 30 Jahre danach?
Also den Umbruch hat es nur im Osten gegeben. Im Westen hat sich ja eigentlich so gut wie gar nichts geändert. Für die Menschen, für das reale Leben der Leute hat sich wenig oder gar nichts geändert. Das betraf ausschließlich die DDR. Und da war dieser Umbruch wirklich radikal und total. Es hat sich so gut wie alles geändert. Innerhalb kürzester Zeit das Währungssystem, das Sozialsystem, die Arbeitswelt, hat sich die ganze Welt geöffnet. Man konnte auf einmal durch die Welt reisen, man konnte sich alles an Zeitungen und Büchern kaufen, was einem bisher verboten gewesen ist. Für mich persönlich war das vor allen Dingen die Zeit der Stasi-Aufarbeitung. Ich habe da viel im Archiv gesessen bei der Stasi und habe mich da mit der Aufarbeitung beschäftigt, vor allen Dingen. Parallel gab es natürlich diese ganzen ökonomischen und beruflichen Probleme, weil viele Betriebe ihre Existenzaufgaben sehr schnell, und zwar Riesenbetriebe, viele Institutionen, Akademieinstitutionen beispielsweise, wissenschaftliche Einrichtungen hörten auf zu existieren oder gingen in solche traurigen Übergangsgesellschaften ein. Natürlich wurde der gesamte Partei- und Staatsapparat aufgelöst und die vielen Mitarbeiter dort mussten sehen, wo sie bleiben, ganz zu schweigen von den militärischen Einrichtungen und der Stasi und so weiter. Die Leute mussten ja auch sehen, wo sie bleiben und sich irgendwie neue Arbeiten suchen. Also Soziologen gehen davon aus, dass ungefähr 2/3 der Bevölkerung berufliche Situation entscheidend verändert haben in etwa so dem ersten Jahr der Wiedervereinigung. Und das ist schon ein ziemlich radikaler Umbruch. Mit der Wiedervereinigung kam natürlich auch diese massive Arbeitslosigkeit. Und da muss man jetzt Folgendes wissen, dass die Arbeit und der Arbeitsplatz in der DDR für die Menschen einen anderen und zwar höheren Stellenwert hatte, als das in der, sagen wir mal, viel flexibleren freien Wirtschaftsgesellschaft ist heute.
Na, die Arbeit hatte einfach eine größere soziale Komponente auch noch in der DDR, oder?
Also es war nicht so ungewöhnlich, dass man in einem Betrieb Lehrling war, dann eine Fachausbildung machte, dass man vielleicht sogar vom Betrieb zum Studium delegiert wurde und dann als Ingenieur wieder anfing und da immer in den gleichen Betrieb über viele Jahre blieb, möglichst bis zur Rente. Und dann hat sich der Betrieb auch noch sozusagen um die Rentner gekümmert. Und es war viel einfach an den Betrieb angebunden, was heute freischwebend ist. Also die Kultureinrichtung, die Sport- und Freizeiteinrichtung, die sozialen Einrichtungen. Der Betrieb war sozusagen das halbe Leben. Und das ist jetzt noch wichtiger, der Betrieb war eben auch das sogenannte Kollektiv. Das muss man jetzt auch ein bisschen doppeldeutig immer betrachten. Klar war das vom Staat gewünscht und vom Staat oder von der Partei kontrolliert und instrumentalisiert. Aber das Kollektiv war ein bisschen auch so der Schutzraum gegen den Unbill der Mangelwirtschaft über den Betrieb und so weiter. Da besorgten sich viele Leute ganz legal erstmal. Viele Betriebe hatten auch ein Wohnungskontingent. Man bekam über den Betrieb eine Wohnung. Natürlich nur, wenn man irgendwas war, ein gewöhnlicher Arbeiter weniger. Man konnte sich so viel über den Betrieb organisieren, sagen wir mal. Das Wort organisieren hat schon so einen doppelten Klang in der DDR gehabt. Das war so am Rande der Legalität, dass man sich ein LKW für eine Fuhre Sand besorgte, organisiert, so sagt der Wiese, es geht seinen sozialistischen Gang, wie das Wolf Biermann so schön gesungen hat. Das war allgemein üblich, aber das schuf natürlich auch eine Art Kollektivität. Die Leute mussten in dieser Mangelgesellschaft einfach zusammenhalten, um durchzukommen, um sich Sachen zu besorgen. Wenn einer umzog, half die ganze Brigade mit oder die Seminargruppe an der Universität und besorgte ein Auto und die Farbe zum Malern. Und das ist heute nicht mehr so. Und das ist in der Tat, kommt das auch in den Umfragen, was die Leute sozialen Zusammenhalt nennen, dass das in der DDR früher stärker war. Das stimmt schon, aber das hatte sehr reale ökonomische Ursachen, die begründet waren in der Mangelgesellschaft und in der Gesellschaft des Mangels, wo die Leute einfach ja aufeinander angewiesen waren. Ja. Und es spielt noch eine Sache eine Rolle, dass nämlich Karriere, was ja heute so wichtig ist, gar nicht so eine große Rolle spielte. Viele Leute wollten gar nicht.
Die konnte man ja aber eigentlich auch nicht machen.
Ja, da musste man in die Partei eintreten. Und in der Partei, da musste man abends zu den Versammlungen gehen. Und da wurde man dumm angelabert von irgendwelchen Parteiobern. Wenn man da nicht war, war man viel besser gestellt. Aber man machte keine Karriere in dem Sinne.
Ich würde aber gerne noch auf einen anderen Aspekt des Zusammenhalts zu sprechen kommen, der mir auch ganz wichtig erscheint. Denn es gibt natürlich die Generation, die den Mauerfall und die Wiedervereinigung sehr bewusst eben miterlebt hat, deren Leben das sehr verändert hat. Und dann gibt es die Generation danach, für die das dann schon normal war, sozusagen im wiedervereinigten Deutschland aufzuwachsen. Und ich glaube, das ist tatsächlich für diese Generation nicht nur unproblematisch gewesen, auch das Sprechen darüber. Wie würden Sie das bewerten?
Ja, das könnte mehr sein. Das ist ganz interessant. Und diese Erfahrung habe ich ja eben gerade gemacht von denen, die 89 geboren wurden, dass die sich sehr viel mit ihren Großeltern unterhalten, dass die Eltern, also die sozusagen das mitten im Arbeitsleben getroffen hat, nicht so viel darüber reden, weil es ja oft auch mit Herabsetzungen und Demütigungen verbunden war. Aber die sozusagen ältere Generation, die da vielleicht schon Rentner waren oder kurz vor der Rente standen, das gelassener sehen, die erzählen sehr, sehr viel von der DDR. Das ist eine Erfahrung, die haben wir, wie gesagt, unter anderem bei dieser Ausstellung gemacht. Also es ist nicht dieses große Schweigen, was ja die Kriegsgeneration offenbar gemacht hat. Und sie haben ja sehr, sehr viele Möglichkeiten heute, sich über die Dinge zu informieren. Es gibt ja gerade so eine Flut von künstlerischen Erzeugnissen, Filmen vor allen Dingen, Fernsehdokumentationen, Büchern und anderes über diese Zeit. Also wer sich dafür interessiert. Und zur Not kommt er eben zu uns ins Museum.
Es wird immer wieder ja auf die nicht vorhandene innere Einheit rekurriert. Dabei hat Deutschland ja doch eine wirklich lange Geschichte eigentlich der nicht vorhandenen inneren Einheit. Jahrhunderte eigentlich. Ne? Also den viel gescholtenen Flickenteppich, den kann man ja auch durchaus mal positiv lesen, wenn wir jetzt sehr weit in die Geschichte zurückgehen. Sollten wir uns also vielleicht dann doch ein bisschen damit anfreunden, dass eine gewisse Diversität oder auch Differenz zwischen Ost und West vielleicht sogar ganz gut sein können?
Ja, die deutsche Tradition ist eigentlich kein staatlich, partikularistisch, regionalistisch, Und das ist auch gut so. Das macht ja den kulturellen Reichtum Deutschlands zum Teil auch aus, dass es nicht eine Zentrale gibt, wo alles stattfindet, sondern dass die Provinz sehr viel hat an Kultur, an Geschichte und so weiter. Das ist ja für Deutschland charakteristisch. Und das soll auch bleiben. Also innere Einheit heißt, dann soll ja nicht Gleichmacherei heißen. Auch das Verfassungsgebot, bei dem Verfassungsgebot der inneren Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, da geht's ja um die ökonomischen Sachen. Das wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis das hergestellt ist. Aber ich denke doch, dass da Deutschland insgesamt auf einem ganz guten Wege ist und da schon sehr viel an Gleichheit hergestellt hat und dass auch wirtschaftlich im Letzten auch das eine Erfolgsstory ist, der Aufbau der neuen Bundesländer bei allen Problemen, die wir hatten. Aber eine innere Einheit sozusagen im mentalen Sinne brauchen wir eigentlich nicht. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Vielfalt und Selbstbewusstsein der Regionen und Föderalismus. Das ist unsere deutsche Tradition. Und dabei soll es auch bleiben und dabei wird es auch bleiben.
Der Historiker Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des Berliner DDR-Museums, über die Ausstellung Umbruch Ost. Auf der Seite umbruchost.de können Sie sehen, wo sie gezeigt wird. Um die Nachwirkungen der deutschen Teilung und um den Umgang mit der eigenen Geschichte geht es auch beim nächsten Thema. Das Potsdamer Hans-Otto-Theater hat die Schriftstellerin und Übersetzerin Julia Schoch mit einem Stück beauftragt, das sich mit der Frage beschäftigt, ob es kollektives Erinnern gibt. Eine gemeinsame Erzählung von der Vergangenheit, auf die sich alle einigen können. Dass das schwierig ist, das weiß wahrscheinlich jeder aus seinem familiären Umfeld, wo schon Geschwister sehr unterschiedliche, manchmal vielleicht sogar sich widersprechende Erinnerungen haben. Wie also geht unsere Gesellschaft mit ihrer Geschichte der letzten Jahrzehnte, der Teilung und der Wiedervereinigung um? Das Stück »Die Jury tagt« sucht darauf Antworten. Michael Lages weiß, ob sie überzeugen.
Die Idee ist ja gar nicht so schlecht. Wie wenn ein Denkmal mal nicht zwanghaft für die Ewigkeit entworfen werden müsste, wie wenn das Verfallsdatum von Erinnerung quasi eingebaut wäre.
Eine Säule, die im Laufe der Jahre Rost ansetzen und komplett verwittern wird.
Sie rostet.
Der Rost, der die Skulptur im Laufe der Jahre komplett zersetzen wird, sorgt dafür, dass das Kunstwerk nach und nach verschwindet.
Es verschwindet.
So sieht der favorisierte Bauentwurf nämlich aus für das Stück Kunst, das an die friedliche Revolution des Jahres 1989 in der DDR erinnern soll und über das die Jurorinnen und Juroren abschließend diskutieren im Stück von Julia Schoch. Eine still vor sich hin rostende Säule hat eine Künstlerin aus dem fernen Südtirol entworfen und Jahr um Jahr wird das gute Stück mehr und mehr zerfallen, bis es weg ist. Was nicht nur Folgekosten bei der Pflege spart, sondern auch die Herausforderung des Gedenkens selbst thematisiert. Wie viel wissen wir denn heute noch von dem, was in deutscher Wendezeit geschah? Wie viel ist längst vergessen, verdrängt oder verklärt? Gibt es das überhaupt, kollektives Erinnern? Und kann es ausgerechnet in Kunst gebunden werden, um haltbar zu bleiben?
Vielleicht ist das Reden über das Denkmal ja schon Teil der Erinnerung.
Das Erinnern geht erst los, wenn die Säule steht. Gut möglich, dass die Einweihung des Denkmals gerade das Ende des Erinnerns ist.
Frau Grothmann war immerhin dabei im Herbst 89, aber auch sie hat die eigene Geschichte ein bisschen geschönt. Herr Gericke Wiesenthal gehörte einst, vom eigenen Vater verachtet, zur Generation Hippie im West-Berlin der 70er Jahre. Wurde dann reich, auch um sich Papa zu beweisen, und zieht jetzt die Strippen in der Oststadt, die durchaus Potsdam sein könnte, agiert allerseits als Philanthrop und Freund der Künste und hat nun einen Batzen Geld für die Rostsäule gestiftet. Außerdem sitzt Frau Adler in der Jury, Intellektuelle und Buchautorin, vor allem aber vollkommen überfordert als offenbar alleinerziehende Mutter schwieriger Kinder. Sie ist Teil der Generation Ego von heute. Geschichte und Erinnern ist ihr im Grunde Schnuppe und Schnurz. Herr Böck schließlich leitet die Jurydebatte im Auftrag des Ministeriums, hält den Dienstherrn immer auf dem Laufenden und betreibt parallel zur Sitzung einen Blog im Internet, immer auf der Jagd nach möglichst vielen Likes für den Denkmalentwurf, ein Funktionsidiot, wie er allgegenwärtig im politischen Behördenbuche steht. Das ist die zentrale Ebene. Und funkelnd fliegen nun die Fetzen.
Es wird Ihnen nicht gelingen, die Vergangenheit auszulöschen.
Marion, Marion, ich fürchte, Sie haben ein Problem.
Sagen Sie nicht Marion zu mir.
Das nennt man den Lauf der Zeit.
Ich scheiß auf den Lauf der Zeit.
I, die Zeitzeugin, dort die Verwertungsstrategen. So weit, so klar. Julia Schoch gibt dem kleinen Jury-Scharmützel aber noch zwei weitere Ebenen hinzu. Zum einen wandert gelegentlich ein engelartiges Wesen über die Bühne, zum anderen tobt draußen, nahe beim Tagungsort, irgendein Aufruhr in der Stadt. Am Ende ist Bürgerkrieg vorstellbar, mit dem Racheengel der Geschichte, aus dessen Mund Bombendonner und MG-Geknatter dröhnt. Über dem Kleinkrieg um rostige Säulen, das sagt das Stück, verdrängt die Gesellschaft offenbar, dass hier gerade alle ungelösten Fragen um die Ohren fliegen. Und noch eine interessante Spur legen Regisseurin Katharina Fillers und Bühnenbildnerin Maria Wolgast aus, denn sie lassen diese Jury im Urwald tagen, in einem Diorama wie im Naturkundemuseum, zwischen Bäumen, Pflanzen und Gestrüpp. Magisch ist dieses wilde Grün wohl auch, denn zuweilen streiten die Jurymenschen miteinander wie Affen im Urwald und für ein paar Minuten wachsen dem Protokollführer aus dem Ministerium monströse Riesenhände. Ohne all diese Effekte aber, auch ohne die Fantasieebenen in Julia Schochs Stück, bliebe die Kerndebatte wohl eher ein bisschen mürbe. So fügt die Potsdamer Uraufführung den offenen Fragen der aktuellen Debatte ums Erinnern immerhin eine gehörige Portion Albtraum hinzu. Und das ist auch gut so.
Die Jury tagt, ein Auftragswerk für das Hans-Otto-Theater in Potsdam, geschrieben von Julia Schoch. Michael Lages berichtete. Die Bühnen, vor allem die, auf denen Oper gespielt wird, müssen seit der Pandemie ganz anders an ihren Programmen stricken. Denn große Besetzungen sind nur in Ausnahmefällen möglich, wenn überhaupt. Musiktheater von Richard Wagner, normalerweise ein Dauerbrenner, wird in Corona-Zeiten nur mit starken Veränderungen umsetzbar sein. Barockopern dagegen kommen fast immer mit kleinen Orchestern aus, weswegen sie gerade ungewohnt beliebt sind. In Nürnberg hat Intendant Jens Daniel Herzog nun nach La Callisto von Francesco Cavalli, das allerdings noch vor Corona, gleich die nächste Barockoper inszeniert, Claudio Monteverdis L'Orfeo, eines der ersten Opernwerke überhaupt und schon mehr als 400 Jahre alt. Musik aus Monteverdis L'Orfeo gestern am Staatstheater Nürnberg. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs saß im Publikum. Herr Fuchs, der Abend fing etwas anders an als erwartet, oder?
Ja, er fing mit einer Videogrußbotschaft an. Ein natürlich bühnenbreit und bühnenhoch projizierter Ministerpräsident Markus Söder, der vorher noch angekündigt wurde, dass er nicht kommt vom Intendanten Herzog. Er wollte nämlich eigentlich sich die Saisoneröffnung in seiner Stadt Nürnberg in der Staatsoper nicht entgehen lassen, war aber, wie es so schön heißt, aus terminlichen Gründen verhindert und deswegen gab es diese Videobotschaft, die zunächst sehr freundlich uns alle begrüßt hat und toi 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 gewünscht hat für diesen Spielzeitauftakt, dann aber doch sehr ins Paternalistische ging, so nach dem Motto, ja, ja, hier sind im Moment wenige Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen, aber es ist toll, dass überhaupt gespielt wird und wenn wir alle ganz brav sind und den Corona-Regeln folgen, dann gibt es eine Chance, dass es vielleicht noch weitere Eröffnungen gibt.
Gut, dann, wenn alle brav sind, ist ja alles wunderbar. Kommen wir mal zur Musik bzw. zur Oper. Nürnbergs Generalmusikdirektorin Joanna Malwitz hat gemeinsam mit dem Dirigenten und Komponisten Frank Löhr eine eigene Orchesterfassung der Oper entwickelt. Man konnte das, glaube ich, eben schon so ein bisschen hören. Wie klang das insgesamt?
Das ist eine Mischung aus Barockinstrumenten und eben modernerem Instrumentarium. Modern heißt jetzt auch vor allen Dingen das Instrumentarium der Romantik. Zunächst mal sind die Musikerinnen und Musiker der Staatsphilharmonie Nürnberg verteilt im Raum. Sie sind im Graben, sie sind aber auch im Rang in der Galerie, was eigentlich einen sehr schönen Raumklang insgesamt ergibt. Und der klassische ist klassischer Monteverdi, kann man ja nicht sagen, weil ja jede Monteverdi-Aufführung auch eine eigene Fassung, eine eigene Instrumentierung braucht. Das ist ja zu der Zeit nicht alles notiert gewesen. Aber dieser klassische Barockklang, der wird immer wieder verlassen, indem es dann Anklänge gibt an Big Band, an Arnold Schönberg, auch ein bisschen eben an die Romantik, fast ein bisschen auch an Beethoven. Das hat durchaus seinen Reiz, ist aber dann auf die Dauer des trotzdem recht kurzen Abend, 75 Minuten, finde ich ein bisschen zu akademisch, zu aneinander gepuzzelt. So nach dem Motto, da hat man sich überlegt, das und das auch noch mit reinzubringen als Element, sodass ich das nicht wirklich komplett gelungen fand.
Jetzt hat das Staatstheater ja angekündigt, dass es die ganze Spielzeit sozusagen auf Katastrophe, Verlust ausgerichtet hat. Da ist natürlich der Orfeo-Stoff ganz wunderbar geeignet für. Was macht Jens Daniel Herzog da in Nürnberg draus?
Es ist eine Inszenierung, die in der Gegenwart spielt, die auch Corona berücksichtigt. Das heißt, es wird im Abstand agiert. Es wird auch ein bisschen getanzt, aber auch das so jeder für sich. Es gibt ja eben einen Chor auch. Es gibt die Unterweltsfurien, die dort eben beschützen sollen. Und das Ganze ist auch mit Video erweitert. Eine große LED-Wand, wo man dann zum Beispiel die allegorische Figur der Hoffnung sieht, wie sie also durch U-Bahn-Schächte über Rolltreppen irrt. Und dann sieht man ein Desinfektionsteam, das auch in einer U-Bahn für Sauberkeit sorgt. Das sind für meinen Geschmack ein bisschen zu direkte Vergegenwärtigung, zu direkte Anspielung. Anderes funktioniert wieder sehr schön, wenn man in der Unterwelt dann als Gott, als Gottheit sich an einer großen Tafel gegenüber sitzt und dann also offenbar auch ein bisschen eine Ehekrise hat, aber dann eben doch zu dem Schluss kommt, ja, wir retten diesen Orfeo. Das ist wieder sehr charmant. Der Schluss zeigt eine Projektion von großen Komponistengestalten als Statuen, als Denkmäler, und auch Orfeo wird am Ende als Denkmal dort gleichsam verewigt, und die, die vorher ihn angebetet haben, verschwinden. Also eine gewisse Einsamkeit bleibt zurück. Orfeo übrigens gesungen, wir haben es gehört, von Martin Platz, der ein bisschen mit den in Anführungszeichen klassischen Monteverdi-Koloraturen in Schlingern gerät, sonst es aber sehr gut gemacht hat. Insgesamt musikalisch dann von Joanna Malwitz, die ja letztes Jahr noch Dirigentin des Jahres war, sehr kraftvoll, sehr schön mit Zug dirigiert. Wie gesagt, so als ganzes experimentelles Musiktheater in Corona-Zeiten hat es mich dann doch nicht überzeugt.
Jörn Florian Fuchs über L'Orfeo von Claudio Monteverdi am Staatstheater Nürnberg in einer Inszenierung von Jens Daniel Herzog. Wann beginnt eigentlich die Apokalypse? Kann man den Anfang überhaupt bestimmen oder wird der Untergang erst dann offensichtlich, wenn nichts mehr zu retten ist? Es gibt jedenfalls gegenwärtig gleich mehrere globale Probleme, die eine gewisse Untergangsstimmung nach sich ziehen. Das Klima, ein Virus, das sich nach einer kurzen Verschnaufpause wieder rasant ausbreitet, ungelöste Migrationsfragen, eine wachsende Schere zwischen Arm und Reich. Die österreichisch-israelische Theatermacherin Yael Ronen fragt in ihrem neuen Stück Death Positive, States of Emergency, wie es sich anfühlt, wenn eine Zivilisation untergeht. Eberhard Spreng hat sich das am Berliner Gorki-Theater angeschaut.
Natürlich Flatterband. Nils Bohrmann spannt es während seines einleitenden Monologs im Karree auf der Bühne des Gorki-Theaters aus und markiert ein circa 20 Quadratmeter großes Terrain. Und das verteidigt er im Dienste der Abstandsregeln vehement gegenüber seinen Ensemble-Kolleginnen und Kollegen. Außer diesem typischen Requisit des Lockdowns hat er einen Zettel mitgebracht, zitiert aus den Regeln, die der Berliner Senat den Theatern der Stadt auferlegt hat, und leitet daraus für den kurzen, eineinviertelstündigen Abend einige Ankündigungen ab.
Wir sind gesetzlich verpflichtet, dass alles, was wir hier aufführen, ausgewogen ist, damit das Publikum in einem gesunden, sicheren, neutralen Mittelzustand gehalten wird. Das macht Sinn, also es wird heute Abend nicht irgendwie lustig oder so, damit nicht gelacht wird. Und es wird auch nicht traurig, damit nicht geweint wird. Und es wird auch nicht zu langweilig, damit nicht gegähnt wird.
Yael Ronens Textcollage ist der Theaterkommentar in eigener Sache zur aktuellen Gesundheitslage. Es wird also auf sehr cleaner, sehr weißer Bühne mit fantasievollen Schutzanzügen und kuriosen Kopfbedeckungen umherstolziert, mit Sprühflaschen die Luft vor sich desinfiziert, aber auch die vielen bunten Stoffkatzen, die sich auf dem Boden und auf Klopapierstapeln niedergelassen haben und richtig schön miauen können. Und wenn sich jemand auf der Vorderbühne allzu sehr in Richtung auf das Publikum vorwagt, ertönt zu knallrotem Licht ein markerschütternder Warnton. Das ist natürlich alles recht Kabarett, theatral und lustig, auch wenn Aysima Ergün in einer weiten, zeltartigen Körperbedeckung die Verschwörungs- und Prepper-Szene aufs Korn nimmt.
Also wacht auf und realisiert, was sie tun und bereitet euch vor. Und ich rede nicht davon, in den Supermarkt zu gehen und sich Pasta und Klopapier zu kaufen. Ihr solltet zu Decathlon gehen und euch Laufschuhe holen, um zu laufen. Und Kletterschuhe, um zu klettern. Und Gleitschuhe, um zu gleiten.
Dem Abend zugrunde gelegt ist die modische Vorstellung vom Epochenende, von zivilisatorischem Untergang und Zeitenwechsel. Und deshalb wird mit Dante und seiner göttlichen Komödie ein säulenheiliger, poetischer Transformation herbeizitiert. Der finstere Wald, in dessen Dickicht seine Dichtung ihren Anfang nimmt, scheint sich verändert im Dekor wiederzufinden. Es besteht nun aus den Videoprojektionen von Verästelungen im menschlichen Körper, grafischen Darstellungen von Adern, Knochen, Faszien. Das Virus konfrontiert uns mit der unergründlichen biologischen Seite unseres Lebens, wenn Lea Dräger in ihrem Monolog von Erfahrungen der Quarantäne, Isolation und Krankheit berichtet.
Ich hänge in einem Geflecht aus Sehnen und Adern. Mein Lungenflügel ist abgeknickt, in meinen Rücken gebohrt. Irgendwo weit weg braucht ein Herz. Es ist ein leises Herz.
Die Aufführung gerät nun ins Schattenreich des Todes und feiert die Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens. Dorit Namias berichtet vom Tod ihres Vaters, der ihr selbst eine neue Lebensdimension eröffnete. Knut Berger erzählt vom vorbildlichen Sterbeprozess seiner krebskranken Mutter, mit dem der dann folgende Tod des Vaters nicht konkurrieren konnte. Ein familiärer Wettstreit der Sterbenden in dieser letztlich einzigen wichtigen Meisterleistung, die allen Lebenden bevorsteht. Die Regisseurin hat das Stück, wie in vorangegangenen Arbeiten, zusammen mit dem Ensemble entwickelt und dessen Erfahrungen mitverarbeitet. Da entstehen einige emotional berührende Momente, aber sie bleiben unverbunden. Eine Nummernfolge von Monologen mit der Pointe des kollektiven Untergangs.
Wird der Zusammenbruch plötzlich kommen, wie ein Erdrutsch? Oder ist es ein langsamer Prozess, wie wenn Wasser einen Felsen erodiert?
Klebriger Kitsch trieft aus der weihevollen Untergangsfeier, zu der die ansonsten doch politisch so kluge Regisseurin allerdings auch keinen Kontrapunkt mehr findet. Es endet mit einem Niels Bohrmann, der, wiederum allein auf der Bühne, nichts mehr fürchtet, als dass das Licht ausgeht und ihm die Worte und dass damit alles Theater zu seinem Ende kommt. Death Positive, States of Emergency ist eine selbstironische, aber doch auch latent selbstmitleidige Theaterminiatur über den Tod des Theaters.
Eberhard Spreng berichtete über das neue Stück von Yael Ronen mit dem Titel Death Positive, States of Emergency, zu sehen am Gorki-Theater in Berlin. Und in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg kommen wir nochmal zum Tag der Deutschen Einheit und zu einem Preis.
Und zwar geht es um den Preis der Stadt Weimar, der seit der Wiedervereinigung im Zwei-Jahres-Rhythmus verliehen wird. Heute ging er an die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Sigrid Damm. Geehrt wurde ihr literarisches Werk, das unter anderem aus Biografien wie Christiane und Goethe besteht, aber auch Romane beinhaltet wie Diese Einsamkeit ohne Überfluss. Durch ihre Biografien ist das klassische Weimar international bekannter geworden. In ihren Romanen hat sie einfühlsam ihre Lebenserfahrungen in der DDR beschrieben, so die Jury. Die 1940 in Gotha geborene Schriftstellerin setzt sich aber auch immer wieder dafür ein, dass Literatur keine Grenzen kennt. Der Preis der Stadt Weimar ist mit 5.000 Euro dotiert. Der frühere sowjetische Präsident Michail Gorbatschow gilt neben Helmut Kohl als einer der Architekten der deutschen Einheit. Und pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum wurde heute ihm zu Ehren ein Denkmal vor dem Rathaus in Dessau enthüllt, das der Bildhauer Bernd Göbel geschaffen hat. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um das erste Denkmal dieser Art für Gorbatschow in Deutschland. Die Abstände zwischen neuen Bond-Filmen, die haben keinen festen Rhythmus. Mal sind es 2 bis 3 Jahre, mal ist die Pause deutlich länger. In diesem Jahr stand allerdings ein Jubiläum auf dem Programm. 25 Jahre Bond, und der sollte wie immer einen plakativen Titel haben: Keine Zeit zu sterben. Ursprünglich sollte das Werk bereits 2019 in die Kinos kommen. Dann wurde der Film auf April diesen Jahres verschoben. Anschließend hieß es, im November solle das Werk auf die Kinoleinwände gelangen. Und aber auch das wird nun nichts. Der neue Starttermin ist der 2. April 2021. Bond-Fans können sich vielleicht in der Zwischenzeit mit dem neuen Bond-Song trösten, denn der ist im Gegensatz zum Film bereits auf dem Markt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten mehr zum Festakt anlässlich 30 Jahre Wiedervereinigung. Außerdem verhandeln die EU und Großbritannien über Post-Brexit-Szenarien. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.